Morgen miteinander. Morgen, ja. Es ist doch faszinierend, wenn man Vögel zuschauen kann beim Fliegen. Oder? Das sind ja also super Bilder, die ihr je nachdem noch mal im YouTube nachschauen könnt. Also faszinierende Bilder. Vögel im Flug. Und faszinierend ist auch, wenn Vögel abheben, wenn sie so zum Start ansetzen und nachher die Luft unter die Flügel überkommen und fliegen. Und noch faszinierender ist es ja eigentlich, wenn Vögel abheben, die eigentlich physikalisch gar nicht dazu in der Lage sind. Und das sind Albatrossen. Die könnten eigentlich physikalisch gesehen gar nicht fliegen, weil sie zu schwer sind zum Fliegen. Aber sie können gleich. Sie haben einmal ein bisschen Schwierigkeiten beim Starten, aber übel ist es einmal beim Landen. Da gibt es meistens so Bruchlandungen. Und gleich ist es faszinierend. Aber ich glaube, noch faszinierender ist es doch, wenn Menschen beflügelt sind. Wenn Menschen abheben, Lähmens abstreifen können, in Aufwind kommen. Wenn der Glaube so in einen Flügel verleiht, wenn sie Quantensprünge machen, wenn etwas geht. Wenn sie sind wie verwandelt, weil der Heilige Geist an ihnen wirkt. Das ist doch etwas Faszinierendes. Es ist faszinierend, wenn der Glaube Menschen Flügel verleiht. Und wenn sie wie verwandelt sind, weil der Geist Gottes an ihnen und durch sie wirkt. Und wenn das dann noch Kreise zieht in ihrem Umfeld. Das ist doch das, was wir sehen wollen. Von dem leben wir doch. Das beführt unseren Glauben. Und so Menschen, die nehmen wir uns zum Vorbild und so Situationen. Und in der Bibel ist doch eine Menge so Situationen beschrieben. Die Bibel ist voll mit Geschichten von Menschen, die beflügelt worden sind durch den Glauben. Und eine Geschichte davon hat Matthias schon angekündigt, das ist die von Jonathan und von seinem Waffenträger. Die Geschichte handelt zu der Zeit, wo der König Saul gerade frisch gesalbt worden ist und eingesetzt worden ist. Zu der Zeit ist das Volk Israel beständig im Streit mit den Philistern. Und die Philister, die sind eine Übermacht gewesen und haben die Israeliten immer wieder bedrängt, sind immer wieder eingefallen und haben ihnen die Ernte geklaut. Und die Felder verwüstet, haben sie einfach nicht in Ruhe gelassen. Und da hat es immer wieder so Kriegshandlungen gegeben, Scharmützel. Es hat einfach keine Ruhe und keinen Frieden gegeben. Und ein so Scharmützel, von dem handelt eben der Text aus 1. Samuel 1 und die folgenden Verse. Ich lese euch das in einer Mischung aus Hoffnung für alle und Luther. Eines Tages sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüben gehen. Seinem Vater erzählte er aber nichts davon. Um zu dem Posten der Philister hinüber zu gelangen, wählte Jonathan einen schmalen Weg zwischen zwei hohen Felszacken hindurch. Wie riesige Säulen ragten sie in die Höhe, die eine im Norden auf der Seite von Michmas, man nannte sie Bozes, die andere im Süden gegenüber von Geba, sie hieß Senne. Jonathan sagte nun zu seinem jungen Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zur Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Pass auf, fuhr Jonathan fort, wir nähern uns unseren Feinden, bis sie uns sehen. Wenn sie uns dann zurufen, halt keinen Schritt weiter, oder wir kommen und töten euch, dann lassen wir unseren Plan fallen und gehen nicht zu ihnen hinauf. Wenn sie aber rufen, kommt doch herauf zu uns, dann wollen wir hinaufsteigen. Denn das soll für uns ein Zeichen sein, dass der Herr uns den Sieg über unsere Feinde schenken wird. So näherten sich die beiden ohne Deckung dem feindlichen Posten, bis sie gesehen wurden. Sieh mal einer an, begannen die Philister zu spotten. Die Hebräer kommen aus den Löchern hervorgekrochen, in denen sie sich versteckt haben. Die Wachen forderten die beiden auf. Kommt nur herauf, wir werden es euch zeigen. Los, mir nach, rief Jonathan seinem Waffenträger zu. Der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Rasch kletterten sie auf allen Vieren den steilen Hang hinauf. Jonathan voraus, sein Diener hinterher. Kaum war Jonathan oben, da fielen die Philister vor Schreck zu Boden und der Waffenträger tötete einen nach dem anderen. Die beiden brachten bei diesem ersten Überfall etwa 20 Männer um. Die Leichen lagen in einem Umkreis von wenigen Metern. Nun brach ein ganzes Heer der Philister, im ganzen Heer der Philister Panik aus. Im Hauptlager, bei den Vorposten und sogar bei den Truppen, die die israelitischen Dörfer ausplünderten und zerstören sollten. Und dann bebte die Erde. So versetzte der Herr alle Philister im Lager in Angst und Schrecken. Das, die Geschichte, irgendwie eine faszinierende Geschichte, und die ist mir sofort in den Sinn gekommen zu diesem Thema beflügelt, weil da sind zwei Männer sind hier beflügelt gewesen. Die haben sich nicht aufhalten, die haben sich nicht einschüchtern von der Überzahl der Philister. Denn der Saul hatte ein Heer von 600 Mann, aber die Philister waren wie Sand am Meer. Aber die zwei, die haben sich von dem nicht aufhalten lassen. Und auch nicht beeindrucken vom Mangel an Waffen. Denn man muss sagen, Streitwagen haben nur die Philister gekannt. Die Israeliten waren zu Fuss unterwegs. Und es war so, dass die Philister ein Monopol auf der Eisenverarbeitung hatten. Also nur sie konnten Waffen herstellen aus Eisen, Schwerter. Und so ist es, dass bei den Israeliten nur der Saul und der Jonathan, die zwei, haben ein Schwert gehabt. Und alle anderen nicht. Die haben einfach hölzige Spiess gehabt oder sonstige Sachen. Von dem haben sie sich nicht abhalten lassen. Sie haben sich auch nicht gefangen lassen von der aussichtslose Lage, wo sie drinnen gesehen sind. Weil die Philister, die haben eigentlich alle strategischen Punkte besetzt und sind in einer viel besseren Position gesehen als die Israeliten selber. Und sie haben sich auch nicht anstecken von der Resignation, die geherrscht hat. Weil viele haben sich eben versteckt, haben desertiert und sind in Höhlen geflüchtet und haben gewartet, bis alles vorbei ist. Und sie haben sich auch nicht vereinnahmen von der grassierenden Angst, von der Übermacht von den Philisten. Die beiden sind nicht erdrückt worden, sondern die sind gesehen wie beflügelt. Und von diesen zwei, glaube ich, kann man etwas lernen. Wie man beflügelt werden kann oder was beflügelt sie ausmacht. Und ich glaube, eins ist, was man von ihnen lernen kann, ist Entschlossenheit. Entschlossenheit beim Jonathan, der war entschlossen gewesen, jetzt einmal eine Entscheidung herbeizuführen. Und das ewige Geplänkel mal zu beenden. Und der Waffenträger, der war entschlossen, im Jonathan hinterher zu gehen und ihm zu folgen und ihn zu unterstützen. Und die Entschlossenheit, die spiegelt sich beim Jonathan dort drin, dass er dreimal sagt, komm, wir gehen. Und er zögert nicht und er macht das, was er gesagt hat. Und er scheint einen Plan im Kopf zu haben. Er weiß, was er macht und er setzt das ohne Zögern um. Und er setzt ja das Leben dabei aufs Spiel, oder? Also er ist entschlossen, voranzugehen. Und die Entschlossenheit sieht man auch beim Waffenträger. Weil der Waffenträger, der ermutigt ihn in seinem Vorhaben. Der sagt nicht, nein, wir passen auf und wir machen es morgen und wir warten auf die anderen. Sondern er sagt, jawohl, machen wir und ich komme mit dir. Und das, was er ihm verspricht, das haltet er auch ein. Die einzigen beiden Männer im Heer von Israel, die beflügelt gewesen sind, waren die zwei gewesen. Und die waren entschlossen gewesen. Und man kann noch etwas anderes bei ihnen erkennen, was eben auch noch ist. Sie haben das, was sie gemacht haben, von ganzem Herzen wollen. Und das sieht man zum Beispiel am Dialog oder an dem, wo der Waffenträger zum Jonathan sagt. Er sagt, mach, was in deinem Herz ist. Mach, was du von ganzem Herzen willst. Und das ist ja eigentlich etwas, wo man sonst auch merkt. Das passt irgendwie zusammen. Herzenswunsch und etwas von Herzen wollen und entschlossen sein, das gehört irgendwie zusammen. Was man von ganzem Herzen will, das tut man auch entschlossen in Angriff nehmen. Wenn du eine Situation von ganzem Herzen möchtest verändern, dann wirst du entschlossen die Sache anpacken. Wenn du entschlossen deine Fitness möchtest, verbessern, dann wirst du entschlossen Übungen machen. So wie ich das mache. Ja, der kennt mich. He? Ich mache eben keine Übungen, oder? Weil ich eben nicht entschlossen bin, zum fitter werden, oder? Oder wenn du eine Gewohnheit aufgeben willst, von ganzem Herzen den Wunsch hast, das einmal hinter dir zu lassen, dann wirst du es entschlossen Nein sagen in Situationen, wo du wieder reinkommst. Oder auch Projekte, wo du entschlossen verfolgst und die machst von ganzem Herzen. Zum Beispiel Päckchen sammeln. Dass man so eine riesen Menge zusammen bekommt, oder? Da braucht auch eine Entschlossenheit an diesem Tag. Was man von ganzem Herzen macht, das macht man entschlossen. Und ich glaube, der Jonathan, der hat von ganzem Herzen wollen, sein Volk aus dieser Schockstarre befreien, wo es drinnen gefangen war, und hat wollen, dass sie befreit werden von diesen Philistern. Und genau das ist ja das, was Gott auch wollte. Also das hat zusammengepasst. Und die Entschlossenheit und der Herzenswunsch von dem Jonathan, die ist belohnt worden von Gott. Dass er und viele andere beflügelt worden sind. Der Jonathan und der Waffenträger, die sind wie beflügelt, dort einen Hang auf allen Vieren aufgegangen. Aber auch die anderen sind beflügelt worden. Es hat auf Kreise ziehen, oder? Die Israeliten haben plötzlich die Philister verfolgt und die Hebräer, die Überläufer, die sind aus ihren Löchern gekommen. Da sind ganze Haufen beflügelt worden. Und Gott hat die Philister verschreckt, hat ein Erdbeben gegeben und nachher heisst es durch einen Gottesschrecken, wo man nicht recht weiss, was es ist, hat er einen gewaltigen Sieg geschenkt. Da ist eine Situation entstanden, wo Menschen beflügelt worden sind. Entschlossenheit belohnt worden ist und dass jemand etwas von ganzem Herzen hat wollen. Und ich glaube, Gott beflügelt Menschen, wo von ganzem Herzen Gottes Wille tun, Mann. Die beflügeln Gott. Und da sieht man Beispiele in der Bibel, oder? Von vielen beflügelten Menschen. Zum Beispiel Abraham, dem sind Flügel gewachsen, dass er aus seiner Heimat ausgezogen ist. Gott hat ihn beflügelt, weil er seinen Willen da hat. Oder der Noah ist beflügelt worden und hat eine Arche gebaut gegen alle Widerstände. Der Jeremia ist beflügelt worden, eine Gerichtsbotschaft zu haben, seinem Volk. Die Ruth ist beflügelt worden, zur Naomi zu stehen. Der Petrus ist beflügelt worden und ist auf dem Wasser gelaufen und hat vorher auch gesagt, wenn du willst, ruf mich zu dir. Und ich glaube, der Jonathan ist beflügelt worden und hat einen Sieg errungen und es hat eine Entscheidung gegeben. Er ist beflügelt worden, weil Gott Menschen beflügelt, die nach seinem Willen fragen. Und jetzt könnte man natürlich bei dieser Geschichte so im ersten Moment den Eindruck haben, dass der Jonathan gar nicht eigentlich nach Gottes Willen gefragt hat, sondern sehr eigenmächtig gehandelt hat, so aus einer Laune raus, aus Langweile, oder weil er sich langsam genervt hat, oder aus Abenteuerlust, im Sinn von, man will mal irgendetwas anpacken. Es tönt im ersten Moment so, wenn man das so liest. Also mir ist es einmal so gegangen. Aber ich glaube, das täuscht. Wenn man den Hintergrund von dieser Geschichte nicht bedenkt, dann kommt man zu dem Schluss, dass da zwei Ausbuben am Weg gesehen sind, oder? Wo irgendwie weil im Ries die Luft rauslassen am Töff oder so. Nicht? Aber das ist nicht, sondern wenn man den Hintergrund bedenkt, es war ja Gottes Wille gewesen, dass das Volk Israel im verheißenen Land in Ruhe und Frieden leben kann. Und die Philister, die haben das einfach nicht zugelassen. Weil sie beständig wieder Überfall gemacht haben und es war einfach ein Unfrieden gewesen. Und darum hat ja Gott den Saul eingesetzt, damit der Saul das Volk der Philister retten tut. Das war der Auftrag vom Saul. Darum ist er König geworden. Hat ihn Gott eingesetzt, dass das Volk retten tut. Und ich glaube, der Jonathan hat das gewusst, was denn der Auftrag von seinem Vater war. Der hat sehr genau gewusst, dass der Auftrag war, das Volk von den Philisten zu befreien. Aber er hat nicht gewusst, wie und wenn. Und ja, wie die Umstände werden sein. Und er hat sich gedacht, vielleicht ist halt jetzt der Moment. Und hat eine Frage gestellt, hat Gott in einem gewissen Sinne auch herausgefordert für ein Zeichen. Und Gott hat ihm ja ein Zeichen gegeben. Die Antwort von dem Philister ist genau die Antwort gewesen, die er als Zeichen gefordert hat. Und der Jonathan hat gewusst, jetzt ist der Moment da. Jetzt ist der Moment zum Gehen. Egal, ob wir nur selbst zwei sind, egal, ob wir nur ein Schwert haben und völlig unterbewaffnet sind, oder? Egal, ob die anderen vom Herr irgendwo neu sich gelagert haben und uns nie werden zur Hilfe kommen können. Egal, wie viele Krieger das da oben auf erwarten, empfinden die Überzahl sind, egal. Und er hat den Moment verwünscht und er ist beflügelt worden. Er hat das richtige Momentum verwünscht, weil er Gottes Wille erfragt hat und weil er Gottes Wille da hat. Und ich glaube, dort werden wir auch beflügelt, wenn wir Gottes Wille tun, wenn wir in Gottes Wille handeln und agieren und planen, werden wir beflügelt. Und ich glaube, beflügelt durch Erkenntnis, durch Ideen, durch Mut, beflügelt durch Geduld vielleicht, auch durch Liebe, psychische und physische und geistliche Stärke. Ich glaube, wenn man entschlossen Gottes Willen erfragt und tut, wird man beflügelt. Und ich glaube, man wird beflügelt, wenn man von ganzem Herzen und entschlossen eben auf Gott vertraut. Und genau das ist auch erkennbar in der Geschichte von Jonathan, dass er Gott vertraut hat. Und da kommt auch wieder ein bisschen darauf an, wie man die Geschichte liest, oder liest. Also, man kann sie so lesen, wie wenn das da zwei Raufbolden gewesen wären, oder? Wo sich sagen, hey, welche Gruppe könnten wir heute mal aufmischen, oder? Oder wo könnten wir ein bisschen Ärger suchen, weil wir brauchen ein bisschen einen Adrenalinschub, oder? Das kann man so lesen. Also das ist so ein bisschen unterschwellig vorhanden. Aber ich glaube nicht, dass der Jonathan ein halbstarker Raufbold war, der noch Ärger gesucht hat. Der Jonathan war der Sohn vom König. Von dem König, wo das Land der Philister säubern. Aber es haben ihm schlicht und weg die militärischen Mittel gefehlt. Es haben ihm die Menge an Kriegsvolk gefehlt. Es haben ihm die Verbündete gefehlt, weil die sind nämlich übergelaufen zu den Philister. Also der Jonathan war der Sohn vom König, der einen grossen Auftrag hatte, aber eine aussichtslose Lage hatte. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund muss man das leicht draufgängerische Agieren von diesen beiden auch verstehen. Man erkennt mit dem Hintergrund, dass es das Vertrauen auf Gott war, wo sie vorwärts getrieben hat. Und das merkt man auch, weil in der Betonung von dem, was er sagt, kann der Herr doch viel oder wenig, ist auf der Herr. Wir wollen schauen, ob nicht Gott etwas für uns machen kann. Das ist eine Überzeugung, dass er kann. Und Gott kann durch viel oder wenig, egal wie, er kann etwas tun. Die Betonung liegt auf der Herr. Und dort drin sieht man das Vertrauen von Jonathan auf Gott. Und nicht das Vertrauen auf seinen eigenen Mut oder auf seine Kühnheit oder auf den genialen Plan, den er jetzt hier hatte oder auf einen Überraschungseffekt, den er jetzt hier darauf zurückgreifen kann oder auf die Unterstützung vom Kriegsvolk, das dann auch irgendwie angeführt wird durch ihr Agieren. Er war beflügelt durch das Vertrauen auf den Herr. Und diese Art von beflügelt sein, die wollen wir ja. Das ist der Wert, den wir wollen. Beflügelt sein vom Glauben. Dass durch den Glauben Flügel wachsen. Man kann ja auch noch auf ganz andere Art beflügelt sein, oder? Man kann beflügelt sein durch sein Selbstvertrauen, oder? Weil man einfach so ein Siebensieg ist, oder? Und einfach alles im Griff hat, das kann auch beflügeln, oder? Oder der eigene Erfolg, der Palmeres, den man hat, oder? Wo man einfach kann sagen, hey, das beflügelt mich enorm. Und die wissen, dass das eine Rolle spielt. Fußballmannschaft, Erfolg beflügelt. Mit der Zeit so eine riesen Liste, unbezwungen, und du denkst, jetzt können wir jeden schlagen. Aber von dem beflügelt sein, reden wir nicht, wenn wir von dem Wert beflügelt reden. Das ist eher ein Berustsein. Ein Berustsein von seiner eigenen Macht, von seinem Ansehen, vom Ruhm, vom Erfolg, von der eigenen Wirkung, die man hat auf andere Menschen. Und das ist nicht das Beflügeltsein, das wir meinen. Weil das Beflügeltsein, das führt früher oder später zum Absturz. Und dann kannst du schauen beim FCB, oder? Ist auch jahrelang beflügelt gewesen, oder? Und Höhenflüge gehabt, und ich hatte eine Freude gehabt beim Zeitung lesen. Und Basel-Zeitung immer noch weiter abonniert, damit ich lesen kann, wie beflügelt dass sie sind. Und aufs Mal Absturz, oder? Und dann reden sie schon bald ums Absteigen. Irgendeinmal, wenn das dein Beflügeltsein ist, irgendeinmal gibt es einen Absturz. Aber was vor allem das Tragische ist, es verhindert, dass der Glaube an Gottes Kraft und Möglichkeiten, an Gottes Weisheit und Stärke und sein Eingriffen der Wind unter deinen Flügeln ist. Aber beim Jonathan war das der Wind unter seinen Flügeln. Er war beflügelt, weil er auf Gott vertraut hat. Und nicht auf sonst irgendetwas. Und weil er beflügelt war, ist er auf unsicheren Boden getreten. Und ich glaube, das ist auch etwas, Menschen werden beflügelt, wenn sie auf unsicheren Boden treten. Wenn du fliegen willst, dann musst du ja abheben. Du musst den sicheren Boden verlassen, oder? Und bei gewissen Vögeln, die bald zu Fuß besser zu Weg sind als beim Fliegen, ist vielleicht beim Albatros der Fall, oder? Mit seinem Gewicht. Da ist der sichere Boden, aber den muss man hinter sich lassen, wenn du fliegen willst. Und ich glaube, der Jonathan hat auch sicheren Boden müssen verlassen. Er hat ja nicht gewusst, ob Gott eingreifen wird. Hat er letztlich nicht gewusst. Er hat auch nicht gewusst, wie, dass das so ringgeht, wie es da steht. Das war ja überhaupt nicht klar gewesen. Der Weg ist bergauf gegangen. Schlechteste Voraussetzungen für eine Kampfhandlung muss man von oben runterkommen, nicht von unten rauf. Er hat nicht gewusst, wie das geht. Er hat nicht gewusst, ob Gott eingreift und nicht wie. Aber er gewusst, dass er kann. Und das hat ihm schon gelangt, um vom sicheren Boden auf unsicheren Boden zu gehen. Und auf diesem unsicheren Boden hat er einen gewaltigen Sieg errungen. Und zwar einen militärischen Sieg und auch einen geistlichen Sieg. Sieg hat er nicht auf sicherem Boden errungen. Auf sicherem Boden war der Saul. Der war im Lager, hat abgewartet. Der ist immer auf sicherem Boden geblieben. Die Israeliten waren auf sicherem Boden. Die haben sich verkrochen. In den Höhlen innen. Und die Hebräer, die Überläufer, die waren auch auf sicherem Boden. Sie sind nämlich immer dort gegangen, wo die Sieger, wo sie gedacht haben, bei denen, wo sie siegen, mal bei den Philistern und einmal sind sie halt ein bisschen mehr bei den Israeliten gesehen. Die haben oft immer gewechselt. Aber keiner von denen hat einen Sieg errungen. Der Jonathan hat einen Sieg errungen. Und zwar auf unsicherem Boden. Und ich glaube, auf unsicherem Boden, dort erringt man geistliche Sieg und wird man beflügelt. Nicht auf sicherem Boden, auf unsicherem Boden. Dort, wo man selber alles im Griff hat. Dort, wo die Herausforderungen immer gerade so sind, dass man es einfach machen kann, oder? Mit den eigenen Möglichkeiten, da, das ist alles planbar, alles im Easy, alles im Griff und so. Dort gewinnt man keine geistlichen Siege. Geistliche Siege erringt man dort, wo man auf Gott angewiesen ist. Wo man überfordert ist. Wo man sich selber nicht darüber aussieht. wo man an Grenzen gehen muss oder eben über Grenzen aus, die man vielleicht hat. Dort, wo man denkt, Kräfte, die reichen nicht. Ich bin psychisch zu wenig stark für das und physisch packe ich das auch nicht. Oder meine Ausbildung ist doch viel zu wenig für das. Oder meine Gaben sind zu bescheiden. Aber genau dort, wo es unsicher wird, erringt man geistliche Sieg, wo Gottes Hilfe nötig ist. Wenn einem ein Gespräch Bauchweh macht, man Angst hat davor und das Talent zu bescheiden ist und eben Gott muss wirken, wenn man Herausforderungen nicht gewachsen ist und Situationen man nicht im Griff hat. Und ich glaube, wenn du geistliche Sieg erringen willst, dann musst du auf unsicheren Boden treten. So wie es der Jonathan gemacht hat in dieser Geschichte. Und dort werden Menschen beflügelt. Auf unsicherem Boden. Da wachsen sie plötzlich über sich raus. Da passieren Sachen, die man sich im Traum nicht vorstellt. Da verblüffen einen Menschen mit dieser Gabe, die sie plötzlich entfalten. Oder da weiten sie ihre Grenzen, wo man vorher gedacht hat, das kann er einfach nicht. Oder? Und trotzdem kann es. So wie ein Albatros kann fliegen. Obwohl es nicht könnte. Oder die Menschen bringen Frucht in ihrem Dienst. Auf nicht erklärbare Art und Weise. Und ihre Worte, die haben Vollmacht. Obwohl es nur menschliche Worte sind und dieser Person vielleicht sogar die Worte gefehlt haben, aber es sind die richtigen gewesen. Auf unsicherem Boden werden Menschen beflügelt und erringt man geistliche Sieg. Man wird beflügelt. Und zwar nicht vom Selbstvertrauen, das man hat. Oder sonst irgendwelchen Umständen. Sondern man wird beflügelt, weil Gott mit einem ist. Man wird beflügelt, weil der Heilige Geist durch einem und in einem wirken tut. Und man kann beflügelt werden, weil Jesus Christus, Gottes Sohn, das Fundament dafür gelegt hat, dass wir beflügelt werden können. Weil er die Fesseln gelöst hat und den Zugang aufgetan hat, dass wir überhaupt durch den Heiligen Geist können beflügelt werden. Jesus Christus hat das Fundament gelegt, dass wir geistlich abheben können. Und er ist uns ein Vorbild im Beflügeltsein und im Beflügeln von Menschen. Weil er ist nämlich genau so jemand gewesen, der uns das vorgelebt hat. Er selber ist auf unsicheren Boden getreten, wo er die Herrlichkeit verloren hat vom Himmel und alle Geborgenheit und alle Sicherheit und alle Macht aufgegeben hat und auf Erde gekommen ist und eine Mission in Angriff genommen hat, wo er nicht gewusst hat, wie sie ausgeht. Ich meine, wir denken oft, ja, das war im Himmel ein Plan gewesen. Jesus kommt auf die Erde und nachher stirbt er am Kreuz und natürlich bleibt er am Kreuz und das wird alles gut und so. Aber das ist alles nicht ganz so klar gewesen. Sondern Jesus hat den Sieg errungen und nicht schon vorher gewusst, ja, ich kann dieser Versuchung so oder so widerstehen, es wird auf ein bisschen eklig. Sondern er war in argen Nöten gewesen und hat bestanden und uns befreit. Dass wir beflügelt werden können. Und er hat auch dabei Gottes Willen da, entschlossen und von ganzem Herzen. Und wenn ihr anschaut, in der Leidensankündigung, in der Passionszeit, wie Jesus, der Jünger, immer wieder gesagt hat, jetzt geht es langsam Richtung Jerusalem und ich werde leiden können. Und sie haben es aber nicht verstanden. Sie haben aber wollen voll abhalten und so weiter. Aber er hat gewusst, ich tue Gottes Willen und ich tue ihn in absoluter Entschlossenheit. Und er hat den grössten geistlichen Sieg errungen, den man nur erringen kann. Den Sieg über Sünde, das Böse und den Tod. Er hat nicht nur das Volk Israel von den Philisten befreit, wie es der Saul machen sollte. Sondern er hat uns befreit aus der Knechtschaft, von der Sünde und vom Tod. Er ist der, der unsere Fesseln gesprengt hat, dass wir geistlich abheben können. Und auf unsicherem Boden geistliche Sieg erringen. Und ich lese euch jetzt aus dem Philipper die Passage, wo es eben steht, wie Jesus sicheren Boden verloren hat. Und dass er unser Vorbild ist, unser Perfektes. Im Philipper 2,5 steht, orientiert euch an Jesus Christus. Nehmt euch an ihm ein Vorbild. Obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil hatte an Gottes Herrschaft, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns Menschen. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch herrlich zu sich erhoben und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus werden sich einmal alle beugen, alle Mächte im Himmel, alle Menschen auf Erden und alle im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist der Herr. Er hat den Sieg errungen, weil er auf unsicheren Boden gegangen ist. Und dass er den Sieg errungen hat, unsere Ketten gesprengt sind und wir geistlich abheben können, weil uns eben Schuld nicht mehr gefangen hat, dass wir beflügelt sein können, das feiern wir immer wieder aufs Neue im Obermahl. Im Obermahl begegnen wir Jesus Christus und dürfen wir immer wieder uns daran erinnern, dass er uns befreit hat und beflügeln möchte. Wir wollen kurz in einer stillen Zeit, in einer Stille, die wir haben, einfach das von Gott bringen, wo uns in Sinn kommt, was uns vom Abheben hindert, was uns vielleicht geistlich gefangen nimmt, dass wir das einfach im Gebet ablegen und vor Gott bringen. Und ich schließe dann die Stille ab durch ein Gebet. Und nachher wollen wir miteinander das Obermahl feiern. Wir feiern es dann wieder so an Stationen, hier und auch unten im Untergeschoss. Also, dass ihr kommt und uns einfach kommt holen. Und es wird während dieser Zeit die Möglichkeit geben, für sich beten zu lassen, sich segnen zu lassen, um an einem Ort eben abzuheben geistlich oder auf unsicheren Boden zu treten. Und man kann ja vielleicht auch Sachen ablecken bei jemandem, der einen gefangen nehmen und daran hindern, geistlich abzuheben. Da sind Leute da, die helfen, und zwar hier im Erdgeschoss, und es sind auch Leute parat für das Gebet im Untergeschoss. Und nachher wollen wir gemeinsam aus dem Obermahl in einen Lobpreis hineingehen, wo wir Jesus Christus anbeten, weil er Herr ist. Wenn wir uns hineinbeugen vor dem Herr und Herrscher von der Welt. Aber jetzt zuerst wollen wir einen Moment von der Stille haben, von Gott kommen. Ja, Jesus Christus, wir wollen uns beugen vor dir, weil du bist unser Retter und Erlöser. Du hast uns errettet und erlöst von den Sachen, die immer wieder über uns herfallen, was auch immer das ist und die uns gefangen nehmen. Du hast uns erlöst von uns selber, von all dem Unguten, das in uns ist und was wir tun. Und ich danke dir, dass wir das dürfen ganz bewusst im Obermahl ablecken und vor dir bringen. Ich danke dir und ich bitte dich, dass du uns im Obermahl ganz tief begegnest. Amen.